Die Presse.
Es ist eine Milliardeninsolvenz. Der Immobilien- und Warenhauskonzern Signa des Österreichers Rene Benko ist zahlungsunfähig.
Die Signa Holding hat heute Insolvenz angemeldet. Es ist ein tiefer Fall für Rene Benko.
Die Holding des österreichischen Immobilienunternehmers Benko ist insolvent.
Das war, Sie erinnern sich bestimmt, im Oktober 2023 die größte Pleite der Zweiten Republik. Das Signa-Immobilienimperium des Tiroler Unternehmers Rene Benko geht insolvent. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Seit dieser Milliardenpleite ist einiges passiert. Insolvenzverfahren, Hausdurchsuchungen, Jagdausflüge, Privatinsolvenz und die Festnahme von Rene Benko. Kommende Woche, am 14. Oktober, da muss sich Benko in Innsbruck in einer ersten Anklage vor Gericht behaupten. Gemeinsam mit meinen Kollegen Madeleine Stottmeier aus dem Wirtschaftsressort der Presse und Manfred See, dem Gerichtsreporter der Presse, werfe ich aus diesem Anlass in einer Doppelfolge noch einmal einen Blick zurück. Was hat sich seit der Milliardenpleite getan? Wie läuft's mit der Abwicklung der Insolvenz? Wo ist das Vermögen hingekommen und was genau wird Rene Benko jetzt vorgeworfen? Fangen wir dazu noch einmal von vorne an, nämlich bei der Pleite 2023. Meine Kollegin Madeleine Stottmeier blickt zurück.
Also man muss mal, glaube ich, anfangen damit, dass Signa gehörte zu den Immobilienprachtunternehmen in ganz Europa. Also wir reden hier von einem Immobilienunternehmen, das das Chrysler Building gekauft hat, das mehrere Kaufhäuser gekauft hat in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Also die haben einfach unglaublich viele Prestigeobjekte gehabt und haben auch dementsprechend auch viele Prominenz um sich gesammelt. Also nicht nur Politiker, sondern eben auch wirklich einfach alles, was Rang und Namen hatte, stand irgendwie oder steht irgendwie in Verbindung mit Signa-Geschäften. Und nun ist dann schon Jahre vorher, hat sich dann immer so ein Gerücht am Markt entwickelt, boah, da geht bald krachen der Benko. Und immer, wenn man etwas Negatives geschrieben hat als Journalist, kam dann sofort die juristische Keule oder eine sofort juristische Androhung oder zumindest auf jeden Fall Gegenwind. Und das heißt, man war da unglaublich sensibel. Und dann hat man gemerkt, auf einmal fällt das weg. Und dann sind auf einmal alle Bände gebrochen. Und kurz darauf wurde dann auch die Signa Holding Insolvenz gemeldet. Das war der große Knall. Also die Signa Holding ist die Mutter aller Signa-Gesellschaften. Es gibt unglaublich viele. Die meisten tragen Signa im Namen, aber nicht alle. Und ich glaube, die zwei prominentesten, über die wir vielleicht zum Überblick sprechen, sind eben die Signa Prime. Da ist zum Beispiel, da waren eben viele Edelprojekte drin, die auf der Freiung stehen, das Park Hyatt etc. Und die Signa Development. Da sind zum Beispiel dann Projekte drin wie Korneuburg und auch in Deutschland einige Projekte. Also diese zwei Gesellschaften sind eigentlich die wichtigen, die später dann auch Insolvenz gemeldet wurden. Aber ursprünglich haben am Anfang alle geglaubt, na, wir melden die Holding insolvent. Das ist ja nur diese leere Hülle. Das tut jetzt niemandem weh. Und den Rest, den retten wir irgendwie. Und dann hat der Haselsteiner, also der Hans-Peter Haselsteiner, der ehemalige Strabag-Chef, der als großer Signa-Investor beteiligt ist an der Holding, der hat dann sogar nochmal einen Massekredit gegeben, hat gesagt, hier sind nochmal 25 Millionen, wir schaffen das. Und natürlich hat es niemand geschafft, sondern die sind auch alle krachen gegangen. Und wirklich wie ein Domino-Effekt sind dann alle oder überwiegend wirklich alles einfach insolvent gegangen und auch eben Konkurs. Und die Signa Holding ist auch inzwischen Konkurs. Das heißt eben, nur um das vielleicht klar zu machen, der Unterschied zwischen einer Insolvenz und wo es noch eine Sanierungsmöglichkeit gibt. Das heißt, man könnte unter Umständen eben ein bisschen entschulden und aber das Unternehmen weiterführen. Diese Illusion war dann relativ klar, dass das Quatsch ist und Konkurs ist eben, wenn dann halt einfach gar nichts mehr gerettet wird und die Gesellschaft einfach abgewickelt wird und verkauft wird. Und dann war halt irgendwann wirklich einfach schnell klar, okay, das wird jetzt alles verkauft Und damit ging ja dann die nächste spannende Welle los. Weil jetzt ging es dann darum, wer bekommt denn das ganze gute Stück? Und im Zuge dieser Abwicklung, im Zuge dieser Insolvenzen, was ja eigentlich recht untypisch für Insolvenzverwalter sind, die sind dafür da, dass sie eben das, was da ist, gut und gewinnbringend verkaufen sollen, damit die Gläubiger, die eben diese Schulden bei dieser Firma hatten oder haben, oder nicht die Schulden haben, sondern die Forderungen haben und das Unternehmen hat die Schulden bei ihnen, halt noch ein bisschen was wiedersehen. Das Problem war aber, man hat festgestellt, irgendwie ist nicht so viel da, wie wir alle geglaubt haben. Und auf einmal stellen wir halt fest, dass das alles sehr, sehr, sehr komplex ist, dass sich die Gesellschaften gegenseitig Geld zugeschoben haben, gegenseitig Geld geliehen haben. Teilweise ist das alles nicht ganz juristisch okay. Und damit brach dann auch einfach eine Welle an strafrechtlichen Konsequenzen für die Manager ein. Und somit schauen wir jetzt auf ein juristisches Feuerwerk auf der einen Seite am Handelsgericht. Da geht es um die Insolvenzgeschichten. Da geht es auch um die Klagen von den Insolvenzverwaltern an die Manager, die ihr Geld wiederhaben wollen. Die sagen, ihr seid persönlich für den ganzen, für das ganze Schlamassel verantwortlich. Dann schauen wir auf strafrechtliche Sachen. Jeder hat ja immer geglaubt, okay, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und es ist so spannend, dass die erste Verhandlung um etwas geht, was eigentlich nach der ganzen Insolvenz erst passiert ist.
Mittlerweile sind nämlich nicht nur die Signa Unternehmen pleite, auch René Benko selbst hat Insolvenz angemeldet. Nicht ohne, so der Vorwurf der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, vorher Teile seines Vermögens verräumt zu haben. Und zwar im intransparenten Stiftungssystem, das René Benko und seine Familie umgibt, zum Schaden seiner Gläubiger. Aber alles der Reihe nach. Die Anklage lautet betrügerische Krida. Was ist das jetzt?
Betrügerische Krida, das klingt zugegeben etwas hochgestochen, ist aber ganz leicht erklärt. Wenn jemand Gläubiger hat, dann muss er natürlich die Forderung dieser Gläubiger begleichen. Wenn nun jemand Bestandteile seines Vermögens verheimlicht, versteckt, beiseite schafft oder auch wenn jemand vortäuscht, noch andere Verbindlichkeiten zu haben, dann besteht die Gefahr, dass er die Befriedigung seiner Gläubiger vereitelt. Ja, und das ist betrügerische Krida. Das soll René Benko getan haben. Mittlerweile gibt es sogar zwei Anklagen wegen betrügerischer Krida. Im Oktober 2023 hat sich René Benko zu einer Mietvorauszahlung in der Höhe von 360.000 Euro vertraglich verpflichtet. Und zwar eine Mietzinsvorauszahlung für eine Luxusimmobilie, die dann als Familiensitz hätte dienen sollen. Eine solche Mietzinsvorauszahlung hat René Benko vorgenommen. Jetzt fragt man sich, woher kommt das Geld? Das Geld kommt aus der Laura Privatstiftung, die ihm ein Darlehen gegeben hat. Und die Konstruktion sah so aus, eine Tochter der Laura Privatstiftung tritt als Vermieterin dieser Immobilie auf und René Benko tritt eben als Mieter auf, der eine Mietvorauszahlung leistet. Das Verwerfliche daran ist, dass Benko, so ist der Verdacht der Korruptionsstaatsanwaltschaft, durch die Mietzinsvorauszahlung einen Bestandteil seines Vermögens verheimlicht oder beiseite geschafft hat und dadurch die Befriedigung seiner Gläubiger vereitelt hat oder geschmälert hat, muss man genau genommen sagen. Das ist jetzt mal der erste Teil der ersten kommende Woche zur Verhandlung stehenden Anklage und der zweite Teil der Anklage bezieht sich auf eine Schenkung an seine Mutter. Die kam so zustande, seine Mutter lässt ihm namens der Inc-Stiftung, das ist eine Stiftung, in der Benkos Mutter Stifterin ist, 1,5 Millionen Euro zukommen. Als Darlehen sozusagen. Die Ermittler glauben, es sei gar kein Darlehen gewesen, sondern eine Schenkung. Was tut René Benko? Er verwendet das Geld vorbildlicherweise, um Verbindlichkeiten zu begleichen, so wie es ja sein soll. Und sagt dann ab einem gewissen Punkt, 300.000 Euro sind noch übrig. Die brauche ich nicht mehr, mit denen brauche ich keine Verbindlichkeiten mehr begleichen, und überweist 300.000 Euro, also diese 300.000 Euro, an seine Mutter zurück. Und auch hier sagt jetzt die Anklagebehörde, dadurch sei ein Gläubiger in genau diesem Betrag geschädigt worden.
Während der Offenlegung des Vermögens von René Benko im Zuge seiner Privatinsolvenz hat sich herausgestellt, dass René Benko über Jahre hinweg selbst wenig Vermögen besessen hat. Einen Großteil seines Lebensunterhalts hat er mit Schenkungen und Zuwendungen von seiner Mutter bestritten. Vermögen, Immobilien, Besitztümer, das alles befand sich nicht im Besitz von René Benko selbst, sondern in diversen Stiftungen, deren Begünstigte wiederum Familienmitglieder waren.
Ich zähle jetzt einmal spontan vier Stiftungen: die Familie Benko Privatstiftung, die Laura Privatstiftung, die Arual Stiftung und die Inkbe Stiftung. Man muss sich vorstellen, diese Stiftungen, vor allem diese Privatstiftungen, das sind einfach Rechtsträger, die Vermögen absichern. Ja, also der tiefere Sinn ist, ich bringe Vermögen in seine Stiftung ein. Dieses Vermögen dient einem bestimmten Zweck, eben dem Stiftungszweck. Und auf diese Art erhält man Vermögen. Also Stiftungen werden oft gegründet, um Familienvermögen auch über Generationen zu erhalten. Die sind von außen schwer zu knacken. Also es gab einen Versuch vor einem Zivilgericht in Innsbruck, glaube ich. Da hat man gesagt, na gut, also der Mann schuldet uns so viel, wir knacken jetzt die Privatstiftung, holen uns das Geld. Das ist in erster Instanz vor einem Zivilgericht gescheitert. Vermutlich, wie gesagt, ich weiß es nicht, vermutlich sind in den Stiftungen noch hunderte Millionen Euro.
Es sei an dieser Stelle auch von mir noch einmal ausdrücklich gesagt, es gilt in allen bisher besprochenen und auch in den folgenden Punkten die Unschuldsvermutung. Jetzt kommt zu dieser ersten Anklage eine zweite Anklage
zu. Eine zweite Anklage zu, die in ihrer Trivialität geradezu rührend ist, wie ich meine. Wie gesagt, wir reden über die größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte und über Milliardenforderungen. Und haben jetzt eine zweite Anklage, die schon vorliegt, aber von Benko beeinsprucht wurde, mit einem Schaden von 370.000 Euro. Ja, auch hier, die 370.000 Euro nehme ich sehr gern, aber stehen natürlich in keinster Relation zu den Milliardenforderungen, die offen sind. Da geht es um Uhren. Ja, und wie gesagt, also für mich ist ja diese Anklage von einer berückenden Schlichtheit. Er soll einfach seine Luxusuhren in einem Tresor bei Verwandten versteckt haben. So. Die Ehefrau soll da mitgeholfen haben. Ja, natürlich, beide bestreiten, betrügerische Glieder begangen zu haben. Und ich sage es noch einmal, beide haben als schuldlos zu gelten. Aber man muss sich vorstellen, der ehemalige Milliardär und berühmte Immobilienunternehmer René Benko, dem wird jetzt vorgeworfen, dass er 8 oder 9 Luxusuhren heimlich versteckt hat in einem eilig angeschafften Tresor bei Verwandten, um diese Uhren dem Zugriff der Gläubiger zu entziehen. Also für mich irgendwie geradezu vernachlässigbar, aber man darf es natürlich nicht abtun. Ja, das ist so, wie es die WKStA anklagt, eben betrügerische Glieder. Benko findet diese Uhrenanklage gar nicht lustig und hat eine ausführliche Gegenschrift zur Anklage verfasst, indem er sich geradezu als Forensiker, betätigt und meines Erachtens macht er mit dieser Gegenschrift wirklich Punkte. Denn er sagt, er habe die Uhren zum Teil seinen Söhnen geschenkt und er könne sie zu bestimmten Zeitpunkten gar nicht mehr selber getragen haben. Der Vorwurf ist ja, wurden nie verschenkt. In Wahrheit wollte das nur dem Zugriff der Gläubiger entziehen. Und in dieser Gegenschrift kommen wirklich Argumente von ihm vor, beziehungsweise Gegenbeweise. Er muss sich ja nicht frei beweisen, eigentlich muss die Staatsanwaltschaft ihm die Schuld beweisen. Ja, als Angeklagter muss man sich nicht frei beweisen. Ja. Aber er schlägt diesen Pfad ein. Ja. Und da bin ich wirklich gespannt, ob die Uhrenanklage so in allen Punkten hält, weil die Gegenschrift ist meiner Ansicht nach stichhaltig.
Da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich was macht René Benko eigentlich heute? Seit Jahresbeginn sitzt er in Untersuchungshaft und zwar in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Dort bereitet er sich auf seinen Prozess vor und das, wie mein Kollege Manfred See berichtet, durchaus intensiv.
Stelle die vielleicht kühn anmutende Behauptung auf, dass René Benko in sozusagen selbst gewählter U-Haft sitzt. Denn er hat offensichtlich Telefonate geführt vor der U-Haftverhängung, die dann letztlich einer der Gründe waren, warum er überhaupt in U-Haft gekommen ist. Ich schließe aus, obwohl er natürlich nicht dabei war, aber trotzdem, ich schließe aus, dass er nicht vorgewarnt wurde, dass ihm nicht jemand gesagt hat, er ist ja von mehreren Anwälten vertreten, er möge bitte nicht derartige Telefonate führen. Also, dass diese Warnung ausgeblieben sein soll, das schließe ich aus. Und dann kam noch sozusagen zum Drüberstreuen eine Motorbootfahrt am Gardasee dazu. Jetzt kann man sagen, ja, meine Güte, für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Man wird doch noch Motorboot fahren dürfen. Würde ich sagen, nein, wird man nicht, wenn man sozusagen eine Milliardenpleite zu verantworten hat und sich eher kooperativ und reuig und einsichtig zeigen sollte und vor allem alle Vermögenswerte dann der Konkursmasse hinzufügen sollte. Dann kam noch etwas dazu, und zwar soll er Rechnungen gefälscht haben, um weiterhin im Besitz von offenbar seinen geliebten hochpreisigen und luxuriösen Schusswaffen, oder das handelt es sich, soweit ich weiß, um Jagdgewehre, um weiterhin im Besitz dieser Waffen zu bleiben.
Bis zu seiner Verhaftung im Jänner hat René Benko mit einem weiterhin luxuriösen Lebensstil für mediales Aufsehen gesorgt. Teure Jagdausflüge mit Politikern, Motorbootausfahrten und Luxusresidenzen. Hat man mutmaßlich eine der größten Firmenpleiten Europas verschuldet, dann macht man sich mit so einem Auftreten nicht gerade beliebt in der Öffentlichkeit.
Er wollte natürlich nicht in U-Haft. Er hat sich meiner Meinung nach so verhalten, dass er den Behörden, konkret der viel zitierten Korruptionsstaatsanwaltschaft, alle Voraussetzungen geliefert hat, um eine U-Haft zu beantragen. Und man darf nicht vergessen, die ist ja dann auch bestätigt und verhängt worden von einem Gericht, von einem unabhängigen Gericht und seit Jänner dieses Jahres immer wieder verlängert worden. Der Haftgrund ist Tatbegehungsgefahr. Das ist das, was man früher landläufig Wiederholungsgefahr genannt hat. Ja.
Diese Untersuchungshaft, in der sich René Benko seit Jahresbeginn befindet, die wird übrigens vom Gericht immer wieder verlängert.
Zuerst hat das Gericht befürchtet Verdunkelungsgefahr plus Tatbegehungsgefahr. Verdunkeln heißt, jemand verwischt Spuren, lässt das eine oder andere möglicherweise verschwinden. Die Verdunkelungsgefahr kann man aber nur 2 Monate heranziehen, dann erlischt sie. Die Tatbegehungsgefahr kann man immer wieder heranziehen. Ich sage deswegen immer wieder, weil ja alle 2 Monate die U-Haft überprüft werden muss. Und bis jetzt hat man bei jeder dieser Haftprüfungen gesagt, die Tatbegehungsgefahr würde weiterhin bestehen. Das heißt, man fürchtet oder nimmt an, dass René Benko, wenn man ihn jetzt aus der Haftanstalt entlassen würde, vielleicht noch einmal etwas macht, was ihm bis jetzt vorgeworfen wurde. Bis jetzt vorgeworfen wurde ihm oder wird ihm betrügerische Glieder, Betrug, Untreue etc. Also ganz offensichtlich besteht seitens des Gerichts die Befürchtung, lassen wir Benko frei, dann könnte er eines dieser ihm zur Last gelegten Delikte verwirklichen oder zumindest versuchen. Bei Haftsachen und wie gesagt, René Benko ist nun mal U-Häftling, ist Eile geboten. Da gilt das sogenannte Beschleunigungsgebot. Also ich kann nicht jemanden in U-Haft, die wohlgemerkt ja keine Strafe ist, sondern ein Sicherungsinstrument. Man sichert damit die Fortführung eines Strafverfahrens. Also Wenn man aus diesen Gründen eben festgehalten wird, dann kann man sich nicht viel Zeit lassen. Man muss sich sehr beeilen. Das ist das eine. Und dann wollen die Ermittler nicht wieder denselben Fehler begehen, dass sie alles, den ganzen Haufen, zuerst ausermitteln, ehe dann die erste Anklage kommt. Oder nicht die erste, ehe dann überhaupt eine Riesenanklage kommt. Das heißt, jetzt hat man aus den Fehlern, ja, so kann man das sagen, beziehungsweise aus den Problemen, die es zuletzt gab, mit überlangen Verfahren, mit monströsen Verfahren, Stichwort Buwok, gelernt und hat gesagt, na gut, dann arbeiten wir das jetzt Stück für Stück ab und wenn wir was haben, was anklagereif ist, dann klagen wir auch an.
Zusätzliche Anklagen könnte es in Zukunft noch einige geben. Gegen René Benko wird nicht nur zusätzlich zu den Ermittlungen in Österreich auch noch in Deutschland, Liechtenstein und Italien ermittelt. Auch hierzulande gibt es zumindest ein Dutzend weiterer Ermittlungsstränge.
Also da gibt es zum Beispiel noch den Verdacht der Untreue. Ja, jetzt muss man sagen, die betrügerische Grieder ist aber einer Wertgrenze von 300.000 Euro, die in beiden Fällen überschritten ist, schon mit 1 bis 10 Jahren Haft bedroht. Also, weil es immer heißt, naja, jetzt kommt dann irgendwann die ganz große Untreue-Anklage. Das mag sein, ich glaube das selber auch, aber auch die betrügerische Grieder ist keineswegs eine Bagatelle. Also da habe ich dieselbe Strafdrohung wie bei einer Riesenuntreue, die dann noch nachkommen könnte. Ja. Zum Beispiel eine Untreue betreffend diese Villa Eden-Gardone. Ja, also kurz zur Erklärung, Untreue ist sozusagen wissentlicher Befugnismissbrauch plus Schädigung von anderen. Ja. Bei dieser Villa Gardone, da soll die Signa Holding eine luxemburgische Beteiligungsgesellschaft, zu der wiederum diese Gardasee-Villa gehört, an die Inkbe-Stiftung verkauft haben. Da ist also das Geld geflossen, aber die Ermittler sagen ja, aber ohne ausreichenden Gegenwert. Ja. Und subsumieren das daher unter dem Tatbestand Untreue. Dann gibt es also zum Beispiel den Verdacht des schweren Betruges. Das betrifft die Verlängerung eines Bankkredits. Da wird dem René Benko vorgeworfen, er habe einen Kredit aufgenommen, habe dann irgendwann nicht mehr gewusst, dass er den Kredit nicht bedienen kann und hat dann sozusagen vorgegeben oder vorgegaukelt, er sei in der Lage, wirtschaftlich in der Lage, den Kredit zurückzuzahlen, in dem Wissen, dass es eigentlich sich nicht mehr ausgeht. Ja, das wäre ein klassischer Betrug. Ja, aber wie gesagt, das muss man unter Beweis stellen, man muss das alles zur Anklage bringen und man wird auch sehen, ob das Tempo der WKStA vielleicht dann irgendwann nachlässt. Ja.
Und apropos Tempo, wie schnell oder langsam kommt man eigentlich am anderen Schauplatz voran? Also bei der Abwicklung der ursprünglichen Insolvenz der Signa-Unternehmen. Wer wird da aller zur Verantwortung gezogen? Das hören Sie dann in der morgigen zweiten Folge unserer Benko-Vorschau. Danke fürs Zuhören und dranbleiben heute. Wir hören uns morgen wieder.